Das war tatsächlich mal wieder ein Bild für Götter, mein Lieber, als du hergefahren bist zu unserer Tiefgarage. Normalerweise müsst ihr wissen, Karl Christian parkt immer mit seinem Panzer draußen vor der Tür, weil er nicht in unsere Tiefgarage passt. Aber diesmal ist er mit seinem kleinen Mini angekommen, passend zu unserem heutigen Thema.
Systemadäquat.
Ja, ganz genau. Du möchtest ein bisschen unterm Radar fliegen
Genau,
mit deinem
genau.
süßen Mini. Wir sprechen heute über Mobilität. War das tatsächlich auch das richtige, die richtige Wahl mit deinem Fahrzeug heute, ja?
Das stimmt. Also bezogen auf eure Tiefgarage ist der Mini die beste Wahl. Das ist definitiv richtig.
Also, ihr Lieben, seid gespannt. Mobilität, der Megatrend, heute das Thema bei Benzmann.
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Benzmann, dem Management-Podcast. Wir sprechen über Management und Märkte, und in unserer Sendereihe über Megatrends widmen wir uns heute einem ganz offensichtlichen Trend, der Mobilität. Ja, aber man darf nicht zu kurz springen. Mobilität ist nicht nur mit dem Autochen von A nach B zu fahren und zwischendurch nochmal aufzuladen, nicht wahr, mein Lieber?
Ja, das ist so. Ich habe gerade eben in deinen Eingangsworten schon wieder drüber nachgedacht, ob Mobilität wirklich ein Trend ist oder ob man nicht vielleicht schon auch in früheren Zeiten, Jahrhunderten versucht hatte, von A nach B zu kommen und die damals adäquaten Mittel verwandt hatte, also Pferd, Kutsche oder ähnliches. Und ob nicht tatsächlich die Verbindung von zwei Punkten, die Menschen erreichen wollen oder überbrücken wollen, schon immer eigentlich auch ein menschlicher Trieb war. Also insofern, dieser Megatrend scheint mir jetzt ein Transformationstrend zu sein. Da bin ich vollkommen einig. Wir haben tatsächlich ein Ende der fossilen Brennstoffe und damit tatsächlich wohl auch ein Ende des Verbrennermotors. Aber wir haben vor allen Dingen eben eine Transformation und nicht das große Thema Mobilität. Das scheint mir tatsächlich auch ein Menschheitswunsch schon immer gewesen zu
Ja,
sein.
du wirfst da interessanterweise gleich zu Beginn die ganz große Frage auf, was ist eigentlich Mobilität? Ja,
Genau.
und da gab es tatsächlich vor ein paar Jährchen eine interessante Studie, Mobility Zeitgeist 2020, da wurde das Mobilitätsverhalten der Generation Z betrachtet. Was glaubst du, bedeutet für die Generation Z Mobilität?
Also vor Corona war die Erhebung.
Yes.
Okay. Ich glaube,
Naja,
ja, das ist eine
so um
spannende
die rein,
Frage,
ja klar.
ehrlich gesagt, weil sich durch die Pandemie natürlich auch unser Bewusstsein über Mobilität nochmal neu geschärft oder vielleicht auch in Teilen verändert hat. Aber zurück zu deiner Frage. Ich nehme wahr, dass die Generation Z tatsächlich anders als wir nicht mehr so autoaffin, nicht mehr so autogeprägt ist, durchaus andere Werte, Güter höher bewertet als die automobile Freiheit und den Besitz am Auto. Und ich bin doch durchaus teilweise beeindruckt, jetzt auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, wie relativ selbstverständlich die wechseln zwischen unterschiedlichen Mobilitätsarten, dass die auch den Aufwand, den ich immer sehe, jetzt zum Beispiel bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel überhaupt nicht nachvollziehen können und das ganz anders sich bewegen, während ich immer Angst habe, dass ich die falsche Fahrkarte habe oder der Zug nicht kommt oder der Zug zu voll ist. Es sind es für diese Generation vollkommen selbstverständliche Rahmenbedingungen.
Absolut. Um nochmal zur Studie zurückzukommen, ja, die du ja jetzt sehr knapp nicht beantwortet hast.
Genau.
Die drei Schlagwörter, die dort genannt worden sind von der Mobilität, von der Generation Z war Flexibilität,
Und das steckt da ja drin.
Unabhängigkeit und Freiheit.
Ja.
Tatsächlich, ja. Und das unterstreicht wiederum auch deine These, die du
Genau.
zu Beginn hier in den Podcast reingeworfen hast.
Genau.
Also, was ist eigentlich Mobilität?
Genau.
Mobilität ist also die Art, sich zu bewegen und was dabei
Und die
man denkt,
Möglichkeit,
ja, und die
also
Möglichkeit zu
zunächst mal
haben.
die
Natürlich.
Möglichkeit, genau.
Zur Mobilität absolut gehören. Genau. Natürlich auch, schau dir in China die gigantischen Strömungen von Millionen von Menschen an, aus den Städten, in den Städten beispielsweise. Auch das ist ein Punkt der Mobilität.
Sehe ich auch so.
Okay, mein Lieber. Also, dann lass uns jetzt nochmal konkreter reingehen. Wir haben jetzt mal ganz speziell auch gehört, wie eigentlich das Mobilitätsverhalten bei der Generation Z aussieht, dass du quasi einen nahtlosen Übergang hast zwischen verschiedenen Mobilitätsarten. Mhm. Interessanterweise empfinden das gerade Ältere auch ein bisschen als Stress.
Genau.
Ja, habe ich die richtige Fahrkarte, ist alles reserviert und so weiter. Ja. Währenddessen das bei Jüngeren offensichtlich überhaupt nicht mehr der Fall ist und man hier ineinander die Mobilitätswege verschränkt und alle sozusagen nutzt. Ist ja eigentlich ein spannendes Thema für Unternehmen, wenn du in einem solchen Markt unterwegs bist.
Ja, wobei man gleichzeitig vielleicht auch gerade jetzt bei manchen Vertretern der Generation Z feststellen kann, dass sie bestimmte Mobilitätsarten auch gar nicht mehr tangieren wollen. Also wenn Klimaaktivisten nicht gerade laut Bild-Zeitung in Urlaub fliegen, wird ja normalerweise nicht geflogen. Also sprich, der ganze Flugverkehr wird eigentlich aus den Mobilitätskonzepten ja wieder auch rausgenommen. Und das finde ich durchaus auch bemerkenswert, dass man auf der einen Seite zwar den Fächer sozusagen größer macht, auf der anderen Seite dann aber wieder vermeintlich oder tatsächlich klimaschädliche Fortbewegungsarten dann auch wieder ausschaltet aus der eigenen Angebotsvielfalt.
Nun gibt es ja dafür auch ein Wort, das ist diese sogenannte Seamless Mobility. Mhm. Ja. Was genau steckt denn eigentlich hinter dieser Seamless Mobility? Zum einen erstmal als Sinn, aber zum anderen natürlich auch erstmal als Geschäftsmodell für Unternehmen.
Ja, das ist schwierig zu beantworten, weil ich bin mir gar nicht ganz sicher, wie diese Geschäftsmodelle über die unterschiedlichen Anbieter so miteinander kombiniert werden können. Man merkt ja, dass es durchaus dort nicht so barrierefrei läuft, wie man sich das manchmal so vorstellt. Es gibt ja einzelne Kooperationen zwischen Lufthansa und Bahn. Es gibt andere Kooperationen zwischen Automobilherstellern, die dann ihre Mobilitätsangebote, also die Sharing, Carsharing-Modelle, versucht hatten, mit der Bahn zu kombinieren. Aber so ganz friktionsfrei ist es meinem Eindruck nach nicht.
Absolut nicht. Also wenn ich jetzt mein Handy hernehmen würde, was wir heute ja mal bewusst draußen gelassen haben, damit es hier nicht in der Gegend rumstört, dann würdest du dort einen Ordner auf meiner Benutzeroberfläche sehen
können. Mit unterschiedlichen Anbietern.
Das ist irre, Mensch, dieses Verzeichnis, das wird immer größer, dann habe ich dann meinen Elektroroller drin, dann habe ich natürlich die Bahn drin und so weiter und so fort. Also da öffnet sich ein ganzes Potpourri von irgendwelchen Apps, die ich mehr oder weniger dann zu nutzen habe. Und das Seamless Mobility würde ich mir eher etwas vorstellen wie sozusagen einen Zugang, der mir ein Potpourri zusammenstellt, wie ich es gerne hätte, unter Berücksichtigung auch bestimmter Gesichtspunkte wie vielleicht Wetter und so weiter, wie ich dann am besten reisen könnte.
Ich glaube, es gibt tatsächlich sogar Apps, die diesen Plattformgedanken auch schon anbieten, aber die scheitern dann teilweise über die Buchungsportale der auf dieser Plattform abgebildeten Anbieter, weil sie nicht direkt durchbuchen können. Und richtig attraktiv wird es ja nicht, wenn ich nur den Routenplaner praktisch über eine Plattform abgebildet habe, sondern attraktiv und aus der Customer Experience auch wirklich nutzvoll wird es nur dann, wenn ich friktionsfrei durchbuchen kann.
Ja, genau. Dann hätte ich ja natürlich ein ganz anderes Mobilitätserlebnis. Genau. Es wäre absolut integriert, es wäre barrierefrei und es wäre vor allen Dingen einfach. Glaubst du, dass der Trend dorthin gehen wird?
Ich finde es ehrlich gesagt relativ schwierig vorherzusehen, weil auf der einen Seite gibt es ja einen großen ökonomischen Sinn da dahinter. Also das erschließt sich einem ja direkt, da muss man nicht lang drüber reden, um die Vorteile zu erkennen. Auf der anderen Seite habe ich immer so den Eindruck, jeder ist dann doch zum Teil mit seinen Kundendaten, mit seinen spezifischen Erlösmodellen noch bei weitem nicht plattformtauglich unterwegs und hat noch nicht das Verständnis, dass es tatsächlich Kollaboration als Mehrwert in der Ökonomie gibt, sondern da beginnen dann häufig Argumente über Datenschutz, über Datensicherheit, die dazu führen, dass dann tatsächlich Buchungsportale oder Ähnliches abgeschirmt sind und eben den Drittzugriff und die Drittvermarktung gar nicht zulassen.
Wir können aber, glaube ich, an der Stelle schon mal feststellen, dass die Mobilität sich dahingehend verändert, als dass du sehr viel mehr, sag ich mal, Verkehrsmöglichkeiten und Verkehrsteilnehmer hast. Dort, wo du vielleicht früher eben nur mit Auto oder ÖPNV unterwegs warst, hast du signifikant jetzt mehr eigentlich auf der Straße, wie beispielsweise Elektroroller, die, wie hast du mir im Vorgespräch gesagt,
Die durch Berlin schwimmen. Genau, also schwimmen, schwimmen können sie ja nicht.
Verstehe ich bis heute nicht, warum man eigentlich diese Wut an diesen Elektrorollern auslässt, aber das ist wahrscheinlich ein ganz anderes Thema. Oder hast du dazu eine These?
Nee, ausnahmsweise nicht. Also keine sinnvolle.
Naja, aber letztendlich, wir stellen fest, auf diesen Straßen ist mehr unterwegs. Wir sehen auch bei dem Absatz allein von Elektrobikes, dass der signifikant in den letzten Jahren gestiegen ist. Und interessanterweise, bei denjenigen, die ja ein Elektrobike haben, kann man einen weiteren Effekt beobachten. Und zwar, weißt du welchen?
Da bin ich jetzt bei gespannt.
Die fahren mehr Fahrrad.
Elektrobike. Oder klassisches Fahrrad. Okay. Niemanden, der ein Elektrobike hat und sein bisheriges Fahrrad noch nutzt.
Nee, das macht ja auch, weiß nicht, macht ja auch keinen Sinn eigentlich, oder?
Ja, ist aber auch schade. Und immer so ein bisschen auch unter ökologischen Gesichtspunkten ja schon so ein bisschen auch fraglich, da kommen wir ja sicher auch noch dran. Wenn wir über diese ganze Verkehrsinfrastruktur reden, die ja nun mal da ist, zum Beispiel auch die alten Fahrräder, dass jeder jetzt ein neues E-Bike braucht, das scheint mir auch nicht zwingend und auch nicht so ökologisch wertvoll.
Man kann allerdings feststellen, dass, wie gesagt, diejenigen, die eins haben, tendenziell mehr damit unterwegs sind und interessanterweise auch Strecken nutzen, die sie normalerweise früher einfach nur mit dem Auto gefahren wären. Das siehst du doch auch, wahrscheinlich auch in deinem Laden, dass diejenigen, die jetzt ein Elektrobike haben, öfter mal mit dem Fahrrad auch zur Arbeit kommen, als jetzt mit dem Auto. Oder auch meine Frau beispielsweise, die hat auch eine recht ordentliche Pendelstrecke. Gerade hier bei uns am Bodensee ist das jetzt in den Sommermonaten wirklich eine Katastrophe, von A nach B zu kommen. Sie ist immer schneller mit dem E-Bike unterwegs, als jetzt mit dem Auto.
Ja, wobei der Bodensee Radweg auch ganz schön voll ist mit schnellfahrenden Rentnern auf E-Bikes. Also du hast vollkommen recht, ja. Und man merkt tatsächlich, dass das E-Bike die Lust am Fahrradfahren deutlich befördert. Das ist definitiv so. Gibt ja auch tatsächlich die ganzen Themen rund um Jobbike, wo meines Erachtens durchaus sich auch Arbeitgeber Attraktivität, Arbeitgeberinteresse an gesunden Mitarbeitern dann letztendlich optimal treffen, mit dem, dass der Mitarbeiter eine Vergünstigung bekommen kann über den Weg. Das ist durchaus sehr, sehr sinnvoll. Und wie gesagt, wenn wir gerade die Strecke zwischen Wohnort und Arbeitsstätte damit überbrücken können, dann ist es perfekt.
Okay, der Megatrend Mobilität, als solcher als Megatrend festgemacht, als dass er eben auf der ganzen Welt gilt, hat ja einige Ausprägungen. Wir haben festgestellt, es gibt eben mehr Dinge, mit denen du dich mobil bewegen kannst. Ja, es gibt ein anderes Verständnis auch zum Thema Mobilität, hat ganz viel was mit Freiheit, mit Flexibilität zu tun. Wir haben auch über diese Seamless Mobility gesprochen, die, glaube ich, echt noch an der einen oder anderen Stelle hakt, eben aufgrund einer mangelnden Plattform, wo alles sozusagen angeschlossen ist. Aber wir stellen schon auch fest, dass die Innenstädte sich ja durchaus verändern. Also dort, wo du jetzt ja viele Parkplätze und dergleichen noch hattest, gehen diese denn tendenziell eher zurück. Und an deren Stelle kommen dann eben Straßen, die wiederum geteilt werden. Ganz genau. Ja, und zwar nicht mehr sauber getrennt. Das ist ja schon auch spannend, dass du jetzt nicht die Autospur hast und hast die Fahrradspur und so weiter, sondern du hast jetzt die sogenannten Shared Streets. Alle sind darauf unterwegs. Das bringt natürlich einen gewissen Effekt mit sich. Und zwar, was meinst du? du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr durchmähen mit deinem Panzer.
Ach so.
Ja. Sehr klar. Also ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass du langsamer fährst.
Das stimmt. Ja, sowieso. Das natürliche Verkehrshindernis.
Ein auch interessanter Effekt eigentlich, wenn du dir das überlegst, wie das jetzt in den Städten auch die Verkehrsflüsse insgesamt verändert und natürlich auch die Verkehrskonzepte, die in den Städten sind. Mhm.
Ja, ich tue mich da ehrlich gesagt immer ein bisschen schwer noch mit, weil ich zum einen sehe, das ist ein Stadtphänomen, das ist kein Phänomen des Landes, worüber wir sicher auch noch reden müssen.
Können wir jetzt machen.
Genau, wir haben in der regionalen Versorgungssituation eher Unterversorgung, gerade was öffentlichen Personennahverkehr angeht. Aber da kommen wir, wie gesagt, sicher gleich drauf. Aber Nochmal zu dem Statement zurück. Meines Erachtens agieren da Städte manchmal glücklich, teilweise aber doch sehr unglücklich. Weil wenn ich zum Beispiel an Lindau denke, wo man die Parkplätze schon weitestgehend restriktiv zurückgenommen hat auf der Insel, das entspricht halt tatsächlich nicht dem Besucherstrom, der jedes Wochenende sich auf die Insel erstreckt. Mhm. Und das führt tatsächlich zu mehr Verkehrsstau und zu vielen, vielen komplexen Verkehrssituationen, weil sich die Insel tatsächlich einfach nicht entleeren lässt, weil sich die Insel unglaublich staut. Und das scheint mir doch durchaus noch einen Gedanken weitergehen zu müssen, nämlich tatsächlich idealerweise dann auch den Verkehr dort zu begrenzen, wo tatsächlich die Zugangsbarrieren sind, das, was zum Beispiel ja London macht. Die machen das natürlich übers Geld. Das ist auch immer die Frage, ob die finanzielle Barriere die richtige ist. Das halte ich für sozial sehr fragwürdig, aber der Erfolg gibt zumindest mal der Metropolregion London recht, dass dort der Verkehrsfluss in der City ganz anders organisiert werden konnte.
Entschuldigung. Ganz spannend. Du machst jetzt hier den internationalen Weitwurf sozusagen. Wenn wir jetzt in London sind, dann können wir direkt mal nach Paris rüberschauen oder vielleicht auch sogar nach Mailand. Und zwar geht es ja hier in die Richtung, dass du weg von der autozentrierten Stadt hin zu einer menschenzentrierten Stadt dich bewegen möchtest. Und die möchten sogar noch weitergehen. Also da gibt es ja, sag ich mal, das Ziel der sogenannten 15-Minuten-Stadt. Mhm. Hast du das schon mal gehört?
Mhm. Ja, halte ich auch extrem viel von. Und ich glaube tatsächlich, dass der Autoverkehr zumindest über absehbare Zeit in den Städten limitiert werden muss, um die Lebensqualität höher zu bringen, als sie jetzt ist, um tatsächlich den alternativen Verkehrsmitteln auch den Raum zu geben, haben wir ja gerade eben schon angesprochen. Aber wie gesagt, das sind die Großstadt-Herausforderungen. Das ist nicht die Situation, die wir, wenn wir die Zentren außen vor lassen, in der Fläche der Welt wahrnehmen, was Verkehrskonzepte angeht.
Genau, also die Idee dieser 15-Minuten-Stadt ist, dass du im Prinzip, ob jetzt zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad, du jederzeit überall sein kannst bei dem, wo du eben sein möchtest. Ja, ob du jetzt einkaufen möchtest oder ob du in eine Freizeitanlage gehst, Bildungseinrichtung oder sonst irgendwas. Alles ist sozusagen mehr oder weniger fußläufig erreichbar. Finde ich ein hehres Ziel. Also das ist schon höchst spannend, weil du eben alles umbauen musst. Du musst die Leute hinter dich bringen. Und auch da darf ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, hatte ich kürzlich mal eine Veranstaltung moderiert von einer Gemeinde, die ein Verkehrskonzept vorstellen wollte den Bürgern. Und es ging darum, eigentlich mehr ÖPNV reinzubekommen und die Stadt irgendwie unterm Strich attraktiver zu machen. Und so hatte ich das zunächst wahrgenommen. Tatsächlich war dann bei dieser Bürgerveranstaltung mehrere hundert Leute und da war eine Stimmung im Saal, die also ich so selten erlebt hatte, ja, also Verkehrskonzepte in Städten, da gibt es ganz, ganz viel Druck im Kessel. Meine Güte, Wahnsinn.
Ja, kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Die Herausforderungen in den von dir beschriebenen Städten wie Mailand, Paris wird schon sein. Beide genannten Städte haben ja tatsächlich ein wirkliches Zentrum. Anders als Städte wie zum Beispiel Berlin, die ohnehin mit sehr vielen Stadtteilen versorgt sind. Und da wird es natürlich schwer zu erklären, dass man die Quartierversorgung jetzt wichtiger nimmt als die bisher zentrale Innenstadtversorgung. Und das ist bei
Entschuldigung.
Und es dürfte tatsächlich bei der einen oder anderen Stadt noch eine große Herausforderung sein, dieses Verständnis des Wohnquartiers, in dem man sich bewegt, tatsächlich auch in die Balance zu bringen mit dem, wie die Städte sonst konzipiert sind.
Ja, ganz klar. Denn das Leben findet eben nicht nur auf der Straße statt, sondern eben auch dort, was links und rechts neben der Straße sozusagen steht und aufgebaut ist. Okay, also die Straßen werden sich verändern, die Innenstädte werden sich verändern. Mit diesem Mobilitätstrend, über den wir sprechen, wirst du denn glauben, das habe ich auch schon gehört, dass die sogenannten Diet Roads, ja, also wo einfach weniger drauf unterwegs ist, dass die auch kommen werden bzw. sich durchsetzen werden?
Ich glaube schon, dass die Bestandteil auch von derartigen Verkehrskonzepten sein werden. Die Stadt München hat schon seit den 90er Jahren tatsächlich ja diese Wächterschaltung, wo tatsächlich auch der Verkehrsfluss in die Stadt unattraktiv gemacht wird, die Stadt aber gleichzeitig schnell entleert wird. Also das ist sicher, was Verkehrsleitsysteme angeht, die ja möglichst jetzt unter Nutzung neuer technischer Möglichkeiten auch nicht mit Standards arbeiten sollen, sondern tatsächlich auf den Verkehrsfluss adaptierbar sein sollen, meines Erachtens möglich und wird sicher an der einen oder anderen Stelle auch eingesetzt werden. Also eine Limitation wird eingesetzt werden, möchte ich damit sagen.
Zum Thema ländlicher Raum und auch nochmal im Kontext auch mit der sich verändernden Mobilität. War ja deine These, dass du sagst, naja, in den Städten verhält sich das dann doch nochmal ein bisschen anders als im ländlichen Raum. Das nehmen wir, glaube ich, auch alle wahr, dass dort der ÖPNV und so weiter längst nicht so weit fortgeschritten ist, wie man das sich wünschen würde. Ich bezweifle es ehrlich gesagt auch, dass er sich überhaupt dorthin entwickeln kann. Eher sehe ich da vielleicht Chancen in dieser sogenannten Shared Mobility. Auch das stelle ich fest, dass jetzt kürzlich war ich mal durch eine kleine Gemeinde gefahren auf der Alb. Ja, und da stand dann eben ein Auto, welches eben ganz offensichtlich, ja, nicht ganz ein Gemeindemobil, aber ganz offensichtlich ein Auto, welches dort eben geteilt wird von verschiedenen. Finde ich einen spannenden Ansatz. Und die Shared Mobility hat sich ja tatsächlich auch als, sag ich mal, Erfolgsmodell in den letzten Jahren entwickelt. Du wackelst mit dem Köpfchen. Für diejenigen, die jetzt nicht unseren Videopodcast sehen,
ja, ich bin mir da immer nicht ganz sicher, weil vor 10 Jahren circa, wahrscheinlich sogar vor 15, haben die Automobilhersteller uns erklärt, dass sie künftig einen großen Absatzmarkt in den Carsharing-Modellen sehen, die sie ja zum weiten Teil auch selbst dann bedient und begründet haben. Und diese Modelle haben den wirtschaftlich-ökonomischen Erfolg, glaube ich, nicht gehabt, den man sich ursprünglich erwartet hatte. Weder der Absatzkanal, also das Volumen, noch der Preispunkt schien so oder scheint so attraktiv zu sein, dass das wirklich in größerem Umfang noch weiterentwickelt wurde. Das scheint mir eher auf niedrigem Niveau zu verharren.
Warum denn eigentlich?
Das ist mir ehrlich gesagt nicht erklärlich, weil es passt tatsächlich in die Zeit. Vielleicht war es ein bisschen vor der Zeit, aber es müsste eigentlich heutzutage auf ein Endkundenverhalten und auf einen Endkundenbedarf treffen, der genau diese Carsharing-Modelle eigentlich abrufen möchte mit unterschiedlichen Fahrzeugen, je nach unterschiedlichen Bedarfsstrukturen. Also ein Cabrio, wenn man am Wochenende nur mal an den See rausfahren möchte, ein Transporter, wenn man eine längere Strecke irgendwas umladen muss. Das ist ja alles in der Zwischenzeit verfügbar und trotzdem scheint es nicht die relevante Nachfrage zu geben.
Das weiß ich jetzt gar nicht so sehr, ob es diese Idee schon gab, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es die schon mal gegeben hatte. Du hast ja bei Airbnb hast du ja den Effekt, dass das eben der größte Vermieter sozusagen auf der Welt ist, ohne dass er selbst irgendwelche eigenen Buden hat. Ein ähnliches Prinzip kannst du natürlich ja auch in dem Bereich der Mobilität der eigenen Autos denken. Also wenn ich jetzt mein Auto unten in der Garage habe, da gibt es bestimmt auch Statistiken, wie oft nutze ich denn das Teil eigentlich, ja, dann könnte es doch schon auch eine gewisse Logik in der Shared Mobility sein, dass das, Vermögen, was ich da sozusagen stehen habe, dass ich das für mich auch monetarisiere und dass ich mich anschließe an so eine App und dass dann halt irgendeiner vorbeikommt, der nutzt es und stellt es wieder zurück, was mich nicht wild macht, wenn es vernünftig versichert ist.
Ja, also es ist eine gute Idee, vielleicht gar nicht so clever, dir jetzt mit allen zu teilen, dass du praktisch Airbnb für Fahrzeuge entwerfen möchtest. Das macht tatsächlich Sinn, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es große Relevanz hat bisher. Ich halte die Idee für gut. Nochmal, ich wäre ein großer Befürworter, aber ich kenne Modelle, bei denen man sich auch in Oldtimer-Clubs engagieren konnte und dann so und so viele Tage das Recht hatte, eines der bereitgestellten und top gewarteten Fahrzeuge zu fahren. Und trotzdem war das ehrlich gesagt alles relativ limitiert von der Nachfrage.
Ja, was vielleicht schon auch was schon vielleicht auch die These unterstreichen könnte, dass wir vielleicht zu dem Vehikel selbst ja
eine besondere Beziehung haben.
Ein anderes Verhältnis haben.
Ganz klar. Genau.
Und du erinnerst dich, wir hatten mal bei uns in einer Sendung, hatten wir mal den CEO von einem Wohnmobilhersteller. Mhm. Ja. Und der hatte uns damals, das ist echt schon wieder auch Jährchen her, ja, der hatte uns damals ja davon berichtet, dass die großen OEMs, also die Automobilhersteller, zu ihm gekommen sind und ihn ja gefragt haben, du sag mal, wie müssen wir eigentlich das Auto bauen, wenn es denn irgendwann mal autonom ist, als dass die Leute sich gerne in diesem Auto aufhalten und eben nicht verkrampft sich irgendwie am Lenkrad festhalten und auf die Straße starren. Du erinnerst dich.
Ja, ja.
Was hast du daraus damals mitgenommen und welche Relevanz hat das jetzt für heute, auch für das Thema Mobilität im Kontext des autonomen Fahrens?
Also ich glaube, das Thema ist noch genauso aktuell wie damals. Also wenn man sich die Stauzeiten in den Großstädten anschaut, dann nehmen die weiter zu. Die Stauzeiten auf den Überlandfahrten, auf den Autobahnen nehmen auch zu. Mhm. Also wir haben wirklich in der Zwischenzeit relevant lange Zeit im Auto und häufig auch mit sehr niedrigen Geschwindigkeiten, also in diesem Stop-and-Go-Verkehr, wo autonomes Fahren ja heutzutage schon funktionieren dürfte, wahrscheinlich auch tut. Also sprich, in der Umgebung die optimale Konnektivität zu haben und alle Dienste, die das Auto jetzt und künftig anbieten möchte, zu nutzen, sei das Musikstreaming, Telefonie, Spiele oder was auch immer, ist natürlich dann in dieser Wohnumgebung Auto deutlich attraktiver als in manchen Innendesigns, die Autos jetzt haben. Also man sieht es ja beispielsweise daran, dass ein großer Vorteil von den Elektrofahrzeugen ist, dass man eben keinen Getriebekanal hat. Also sprich, man kann den Innenraum tatsächlich anders konzipieren, anders designen. Das ist mit einem klassischen Verbrennerfahrzeug so gar nicht möglich.
Klar, du hast damit eine ganz andere Qualität. Im Zweifelsfall sogar auch, wenn du im Stau stehst, du kannst dann in dem Auto...
ganz andere Möbel anbringen.
Ganz andere Möbel, du kannst da drin arbeiten und so weiter, du kannst drin schlafen, wie auch immer. Erfordert natürlich am Ende, dass dann eben auch das autonome Fahren in dieser Qualität sich auch durch und umsetzen wird. Wenn wir jetzt schon beim Thema Reisen sind, müssen wir natürlich auch über das Thema Tourismus sprechen. Mobilität... Der Megatrend Mobilität wird auch einen Einfluss auf das Thema Reisen haben müssen. In welcher Art kannst du dir das vorstellen beispielsweise?
Ja, ich würde mir tatsächlich die eine oder andere touristische Reise oder das eine oder andere touristische Reiseangebot, besser formuliert, gerne sparen. Ich glaube, das ist aus der Zeit gefallen. Das scheint mir ökologisch kaum mehr vertretbar zu sein. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, der Klimawandel zwingt uns ja tatsächlich auch zur Überlegung, wo denn unsere künftigen Urlaubsdestinationen sind. Ist es tatsächlich noch der Süden oder ist dort die jetzt schon vorherrschende Hitze oder die Unwettergefahr dann vielleicht doch mal irgendwann ein Treiber, der sagt, wir verlagern Richtung Norden. Wenn wir Richtung Norden verlagern, unsere Urlaubsziele sind in einem ganz anderen Kontext, auch in ganz anderen Strukturen, wo andere Mobilität wieder eine Rolle spielen wird. Also von daher finde ich, kann man die Frage nicht ganz abschließend beurteilen, weil ich schon den Eindruck habe, dass künftig wir mit weniger Urlaubsreisen, also Fernreisen jedenfalls auskommen werden müssen.
Ja, und wenn wir jetzt nochmal anknüpfen an das, was wir vorher gesagt haben, also die Art des Reisens, also wenn künftig die Qualität in dem Mobil, wo du jetzt gerade unterwegs bist, wichtig ist, ja, und das schon auch ein Teil sozusagen der Reise ist und auch eben der Qualität der Reise, dann solltest du oder dann wird es ja vermutlich dazu führen, dass du keinen Bruch am Reiseziel dann haben möchtest. Also ich stelle das jetzt beispielsweise auch bei mir fest, bei unserer Reiseplanung. Wir sind jetzt ziemlich weit weg von den, sag ich mal, klassischen Bunkern, ja. Weil wir jetzt auch festgestellt haben, egal welche Reisekataloge du dir anschaust, am Ende bist du dann halt in einer Anlage, die überall auf der Welt ziemlich ähnlich ist. Ja, da hast du deine Menüs und deine Pools und deine Liegen und ein bisschen Strand, was das irgendwie auch brutalst austauschbar macht. Ich glaube, auch hier in dem Kontext des Mobilitätstrends habe ich auch schon gelesen von einem sogenannten Resonanztourismus. Also, dass du noch sehr viel stärker vor Ort eintauchen möchtest, achtsamer sein möchtest, integriert sein möchtest, dass das sozusagen mit ein Teil ist und nicht Hauptsache bloß weg und ich habe ein All-in-Menü und einen Platz am Pool, den ich mir morgens natürlich schon um 5 Uhr reserviert habe.
Genau, führt dann aber natürlich als Abstrahleffekt auch dazu meines Erachtens, dass man sich ganz anders in die Mobilität vor Ort einbringt, einklingt, weil sonst ist ja ein künstlicher Bruch da.
Ganz genau. Okay, gut. Damit haben wir doch schon mal einiges flankiert in unserem Megatrend Mobilität. Wir stellen fest, wir haben viele Mobilitätsanbieter, wir haben viele Mobilitätsmöglichkeiten, wir haben anderes Verständnis, vor allen Dingen auch bei jüngeren Generationen, was das Thema angeht. Aber wir sehen auch, wo die Grenzen sind und wo ein Trend möglicherweise auch an den Rand gekommen ist seiner Möglichkeiten. Auch das Thema Elektromobilität. Ich habe schon gelesen, auch bei Megatrend Mobilität, ja, die Elektromobilität wird eben das große Thema sein bei diesem Trend. Ich habe da nach wie vor noch meine Zweifel, ehrlich gesagt, dran.
Ja, habe ich durchaus auch. Also ich halte die Elektromobilität nicht für jede Anwendung für die geeignetste Technologie. Ich lese auch immer mit einer gewissen Skepsis so die Statements der Konzernchefs von Volkswagen, BMW oder Daimler, die uns glaubhaft machen wollen, dass sie 2035 dann tatsächlich durch sind mit dem Verbrennermotor. Das kann ich mir immer noch nicht so richtig vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Und ich erlebe es auch teilweise anders. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Automobilindustrie da sich mit der eigenen Zielsetzung an der einen oder anderen Stelle schon auch doch durchaus noch schwer tut.
Mobilität, vielleicht noch ein letzter Aspekt, den wir ansprechen können, muss ja nicht immer physisch stattfinden. Jetzt stell dir mal vor, wir werden die Reisen künftig nur noch virtuell machen. Ja, ganz genau. Wir sind jetzt, wir reisen gar nicht mehr in diesem Sinne, sondern wir tauchen ein im Metaverse oder wie auch immer es dann am Ende heißen wird, ja. Was hältst du denn von diesem Aspekt? Mobilität mal ganz anders gedacht.
Ja, ich finde tatsächlich, die heutige Welt eröffnet uns tatsächlich ja immer die volle Bandbreite. Und ich sehe immer die große Gefahr, dass der Mensch verloren geht zwischen der Möglichkeit, mit Elon Musk oder sonst irgendjemand auf den Mond zu fliegen und auf der anderen Seite mit Mark Zuckerberg in Metaverse abzutauchen. Mhm. Also irgendwo Die Vielfalt an sich führt nicht unbedingt da dazu, dass es für den Menschen in der Orientierung einfacher wird. Und jede Angebotsgruppe wird eben auch relativ klein. Also man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass es sozusagen den programmierten Sommerurlaub der 50er Jahre nach Italien gab, weil das ist irgendwie vorbei. Heutzutage ist so ein Angebot da und es führt auch da dazu, dass jeder irgendwie seine Nische bedienen und finden kann. Das ist ja auch grundsätzlich gut, aber teilweise habe ich so den Eindruck, diese von dir gestellte Frage kann man eben nicht so zweifelsfrei beantworten, weil, wie gesagt, der eine fliegt auf den Mond, manche versuchen zur Titanic runterzutauchen, was auch nicht gelingt. Und der dritte sieht seine Zukunft in dem neuen Second Life, in einer virtuellen Welt. Mag sein, dass es vielleicht sogar die ökologisch sinnvollste Variante ist, aber vielleicht für den Menschen, der ein soziales Wesen ist, auch nicht unbedingt die sinnvollste.
Und damit hast du einen schönen Spoiler für unsere nächste Folge schon vorbereitet.
Das war Absicht.
Ja, ganz bestimmt. Und zwar werden wir über das Thema Konnektivität sprechen.
Genau.
Denn das, wovon du gerade sprichst, ist ein ganz spannender Effekt, den wir beim Megatrend Konnektivität beobachten können. Auf der einen Seite die totale Ausprägung, dass alles miteinander vernetzt ist. Menschen, Maschinen, Kulturen, Länder und so weiter. Das bei vielen dazu führt, dass das als Überangebot, als Stress wahrgenommen wird und dass genau ein Gegentrend sozusagen auch wieder zu erkennen ist, wo das ganze Zeug abgestellt wird, weggelassen wird, wo man Digital Detox sozusagen 2.0 macht. Ganz spannender Effekt, mein Lieber. Dann lass uns doch das nächste Mal drüber sprechen. Was nimmst du mit zu unserer heutigen Podcast-Folge?
Dass ich dich daran erinnern muss, dass wir darüber tatsächlich auch nochmal unter dem Gesichtspunkt der Güterindustrie reden müssen, weil meines Erachtens ein Teil der Mobilitätsbarrieren, die wir jetzt gerade erleben, tatsächlich dadurch gekennzeichnet ist, dass ja die Versorgungsstruktur immer noch über die Straße läuft. Das ist ein Punkt, den wir ganz ausgelassen haben. Aber natürlich für die Thematiken, die wir sonst häufig streifen, Lieferketten, Regionalisierungsthemen etc. durchaus von großer Relevanz ist.
Ja, aber siehst du da eine Lösung?
Nein, leider gar keine. Im Gegenteil. Im Gegenteil.
Also im Gegenteil. Wir hören
jeder,
jetzt, dass
jeder wartet ja auf den autonomen LKW. Also auf den autonom fahrenden LKW.
Aber es ist doch eigentlich wurscht, ob der jetzt autonom ist oder nicht. Er muss halt fahren.
Ja, wir haben zu wenig LKW-Fahrer. Das ist ja das einzige Interesse an der Autonomie des Fahrzeugs. Also alles andere wäre nicht das Thema. Aber wie gesagt, wir reden über die Verkehrskonzepte und über die Mobilität und überlegen uns, brauchen wir E-Scooter oder E-Fahrräder oder was ist eigentlich das Richtige? Und in Wirklichkeit schaffen wir es nicht, Güter von A nach B zu transportieren, ohne die Straße zu benutzen.
Die Alternative wäre, diese Güter erst überhaupt nicht zu produzieren, dass sie nicht transportiert werden müssen. Und wenn sie produziert werden, müssen sie dann halt dort zu produzieren, dass eben nicht ein Transport notwendig ist.
Genau, oder mehr auf die Schiene verlagern, die ja bereits funktional da ist, wo wir gegebenenfalls noch eine Intensivierung des Güterverkehrs ermöglichen können. Aber wie gesagt, das sind meines Erachtens Dinge, über die wir in dieser Gesamtmobilitätsperspektive durchaus auch nachdenken muss.
Bin ich bei dir, mein Lieber. Dann erstmal herzlichen Dank für diesen Denkanstoß noch zum Ende unserer Podcast-Folge. Ihr Lieben, das war's wieder soweit bei Benzmann, dem Management-Podcast. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch und auch dir, lieber Karl-Christian, alles Gute und ich hoffe, dass du aus unserer Tiefgarage wieder rauskommst.
Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Und viel Spaß mit dem E-Bike.
Ja, haben wir dabei. Danke.
Ciao.
Ciao.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.